Wissenschaft. Aktuelles aus der Forschung. Der Podcast, der zeigt, wie Wissen Neues schafft.
Mal ehrlich. Wer hat nicht schon mal mit dem Gedanken gespielt, durch Intervallfasten ein bisschen was für die Figur zu tun? Aber jetzt, so im Winter, rückt das Thema ja oft in den Hintergrund. Man trägt eh weite, bequeme Pullis und, naja, die Weihnachtsgans wirft auch schon ihre Schatten voraus. Nutzen wir diese dunkle Jahreszeit doch mal, um das Ganze etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Sehen wir, was die Wissenschaft dazu sagt. Denn die Frage, die uns heute beschäftigt, die geht viel tiefer als das übliche Fasten ja oder nein. Es geht darum, spielt es überhaupt eine Rolle, wann wir essen? Macht es für unseren Körper einen Unterschied, ob wir unser 8-stündiges Essensfenster von 8 Uhr morgens bis 16 Uhr legen oder es in den Abend verschieben, sagen wir von 13 bis 21 Uhr?
Genau, das ist die Kernfrage, um die sich heute alles dreht. Du hast uns dafür zwei Quellen mitgebracht. Eine brandneue Studie aus dem Jahr 2025, frisch rausgekommen im Fachmagazin Advanced Science.
Ein ziemlich renommiertes Blatt.
Absolut. Und dazu eine Zusammenfassung, die uns hilft, die doch sehr komplexen Daten zu entschlüsseln. Unsere Mission heute ist also, rauszufinden, was diese wirklich tiefgehende molekulare Untersuchung über den Einfluss des Essenstimings auf unseren Fettstoffwechsel aussagt und ob es sich lohnt, vielleicht doch den Wecker etwas früher zu stellen.
Okay, dann lasst uns das mal aufdröseln. Die Studie heißt Chrono-Fast-Studie. Bevor wir zu den Ergebnissen kommen, wie muss ich mir das vorstellen? Wie haben die das untersucht?
Also das Design war ziemlich clever. Man hat sich eine Gruppe von 31 Frauen geschnappt. Alle nach der Menopause, so im Schnitt 62 Jahre alt und mit Übergewicht oder Adipositas.
Okay, eine sehr spezifische Gruppe also.
Ja, und diese Frauen mussten dann zwei Phasen durchlaufen, die jeweils zwei Wochen dauerten. Dazwischen gab es eine Pause, damit sich alles wieder normalisiert.
Und diese zwei Phasen waren dann die unterschiedlichen Essensfenster?
Genau. In der einen Phase, dem sogenannten frühen Zeitfenster, durften sie nur zwischen 8 Uhr morgens und 16 Uhr essen. In der anderen Phase, dem späten Zeitfenster, war das Essen dann nur zwischen 13 und 21 Uhr erlaubt.
Okay. Und jetzt kommt der Punkt, der diese Studie so wertvoll macht. Die Forscher waren da extrem pingelig. Sie haben sichergestellt, dass die Kalorienmenge und auch die Zusammensetzung der Nährstoffe, also wie viel Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate, in beiden Phasen absolut identisch waren. Ah, verstehe. Es ging also nicht darum, dass die Leute insgesamt weniger essen. Man wollte wirklich nur den reinen Effekt des Timings isolieren. Also quasi gleiches Essen, andere Uhrzeit, was passiert.
Exakt. Man wollte den Faktor Kalorienreduktion, der ja oft beim Intervallfasten eine Rolle spielt, komplett ausschalten und nur sehen, macht die Uhrzeit allein einen Unterschied. Und das führt uns direkt zum ersten großen Ergebnis. Und ich wette, das überrascht dich jetzt. Als die Forscher die Standard-Blutwerte verglichen haben.
Also die Werte, die auch mein Hausarzt misst.
Genau, Gesamtcholesterin oder Triglyceride. Da gab es im direkten Vergleich zwischen der frühen und späten Essensgruppe keine signifikanten Unterschiede.
Moment mal, jetzt bin ich verwirrt. Das heißt, wenn man sich nur die normalen Laborwerte anschaut, hätte man gesagt, völlig egal, wann du isst. Die ganze Diskussion um Frühessen ist besser, wäre damit vom Tisch. Das klingt fast ein bisschen enttäuschend.
Das dachten die Forscher im ersten Moment vielleicht auch. Auf dem Papier, auf dem Standardlaborzettel, sah es nach einem Unentschieden aus. Aber genau hier fängt die eigentliche Detektivarbeit an. Die Forscher haben nämlich eine sogenannte explorative Analyse gemacht. Das heißt, sie haben viel tiefer ins Blut geschaut. Sie haben sich die Veränderungen innerhalb der jeweiligen Gruppen angesehen. Also, wie sahen die Werte einer Frau vor den zwei Wochen im Vergleich zu danach aus?
Ah, okay.
Und da, unter dem Mikroskop sozusagen, tat sich eine völlig neue Welt auf.
Okay, jetzt wird's spannend. Du sagst, es gab doch Unterschiede. Reden wir hier von kleinen, statistischen Ausreißern oder war das wirklich ein Paukenschlag?
Das war ein Paukenschlag. Stell dir vor, du hast zwei identische Autos. Bei dem einen schaust du nur auf die Tankanzeige und den Kilometerstand. Alles normal. Beim anderen machst du die Motorhaube auf und schaust dir jedes einzelne Bauteil an. Genau das haben die hier gemacht.
Ein guter Vergleich.
Bei der Gruppe, die spät aß, also von 13 bis 21 Uhr, passierte unter der Haube so gut wie nichts. Die über 300 analysierten Blutfette blieben im Grunde stabil.
Und bei den Frühessern?
Bei den Frühessern sah es komplett anders aus. Da hat der Motor quasi angefangen, sich selbst zu reinigen. Die Konzentration von sage und schreibe 103 verschiedenen Lipidarten, also Blutfetten, im Blut ist signifikant gesunken.
103?
Ja, das ist eine massive Veränderung in nur 2 Wochen.
Das ist ja unglaublich. Also obwohl das Essen dasselbe war, hat allein die Verschiebung um ein paar Stunden nach vorne eine Art molekularen Frühjahrsputz im Körper ausgelöst. Gibt es da eine bestimmte Art von Fetten, die da besonders heraussticht?
Ja, und das ist die klinisch vielleicht wichtigste Entdeckung der ganzen Studie. Unter diesen 103 Lipiden stach eine Gruppe besonders hervor, die sogenannten Ceramide. Deren Werte sanken in der Frühessergruppe deutlich.
Ceramide, der Name kommt mir bekannt vor, oft im Zusammenhang mit Hautcremes. Aber im Blut sind die offenbar nicht so gut. Warum ist das so relevant?
Das ist eine berechtigte Frage. In der Hautpflege helfen sie, die Hautbarriere zu stärken. Im Blut ist es eine andere Geschichte. Die Forschung der letzten Jahre zeigt immer deutlicher. Erhöhte Ceramidspiegel im Blut sind nicht nur ein Mitläufer, sie scheinen aktiv an der Entstehung von Insulinresistenz beteiligt zu sein.
Oh.
Sie werden mit einem deutlich erhöhten Risiko für Typ-2-Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Verbindung gebracht. Man kann sie sich ein bisschen wie metabolischen Müll vorstellen, der die Maschinerie unserer Zellen stört.
Verstehe.
Wenn man diesen Müll reduzieren kann, ist das potenziell ein riesiger gesundheitlicher Gewinn.
Wow. Also allein durch die Vorverlegung der Mahlzeiten, ohne an der Ernährung selbst etwas zu ändern, reduziert der Körper potenziell schädliche Blutfette. Das wirft natürlich die große Frage auf, warum? Was ist das Geheimnis? Warum ist unserem Körper die Uhrzeit so wichtig?
Das Geheimnis hat einen Namen: Chrononutrition. Das ist ein Feld, das gerade boomt. Es basiert auf der Idee, dass unser Körper eine innere Uhr hat, die berühmten zirkadianen Rhythmen.
Die innere Uhr, klar.
Jede Zelle in unserem Körper hat im Grunde eine kleine Uhr. Und diese Uhren sorgen dafür, dass unser Stoffwechsel nicht den ganzen Tag über gleich läuft.
Das erklärt wahrscheinlich, warum mir eine große Portion Pasta um 22 Uhr vorkommt, als hätte ich einen Siegerillstein gegessen, während mittags um 13 Uhr alles kein Problem ist.
Exakt. Das ist deine innere Uhr, die dir da ein sehr klares Signal sendet. Unser Stoffwechsel ist morgens und vormittags auf Hochtouren. Er ist biologisch darauf programmiert, Nahrung effizient aufzunehmen und zu verarbeiten.
Okay.
Die Enzyme sind aktiv, die Hormone wie Insulin wirken am besten. Abends fährt der Körper diese Systeme runter und bereitet sich auf die nächtliche Reparatur- und Ruhephase vor. Wenn wir dann eine große Mahlzeit essen, ist das, als würden wir versuchen, eine Fabrik zur Nachtschicht zu zwingen, für die sie nicht ausgestattet ist.
Man isst also quasi gegen den Takt des eigenen Körpers.
Ja. Die Studienleiterin Olga Ramitsch fasst das in den Quellen perfekt zusammen. Sie sagt sinngemäß, dass frühes Essen, also im Einklang mit der inneren Uhr, diese messbaren, positiven Veränderungen im Fettprofil bewirkt, während spätes Essen diesen Effekt einfach nicht hat.
Und die Forscher haben ja sogar noch tiefer gegraben, oder? Ich habe in den Quellen gelesen, dass sie sich nicht nur das Blut angesehen haben, sondern sogar Gewebeproben aus dem Fettgewebe der TeilnehmerInnen entnommen haben. Das ist ja schon ein ziemlich direkter Blick in die Schaltzentrale.
Absolut. Das ist in der Ernährungsforschung eher selten und macht die Studie besonders stark. Und auch dort, direkt in den Fettzellen, fanden sie handfeste Beweise. Die Aktivität bestimmter Gene unterschied sich deutlich zwischen der frühen und späten Phase. Insbesondere ein Stoffwechselweg, der den sperrigen Namen Glycerophospholipid-Stoffwechsel trägt, war bei den Frühessern hochreguliert.
Okay, das klingt kompliziert, aber was bedeutet das für mich als Laien?
Das bedeutet, der Effekt ist nicht nur irgendein flüchtiger Wert, der im Blut herumschwimmt. Die Veränderung kommt direkt in unseren Geweben an und programmiert auf molekularer Ebene um, wie unsere Zellen mit Fett umgehen. Es ist ein fundamentaler biologischer Prozess.
Das klingt alles fast zu gut, um wahr zu sein. Früh essen und der Körper räumt von alleine auf. Aber jetzt mal ehrlich, gibt es da nicht irgendeinen Haken? Ist das jetzt schon in Stein gemeißelt und die neue allgemeingültige Regel für alle?
Du spielst den perfekten Advocatus Diaboli und das ist wichtig. Es gibt tatsächlich ein paar Punkte, die wir einordnen müssen. Erstens, die stärksten Ergebnisse, also die Reduktion der 103 Lipide, stammen aus dem Vorher-Nachher-Vergleich innerhalb der Frühessergruppe.
Okay.
Der direkte statistische Vergleich zwischen den beiden Gruppen war nicht signifikant. Wissenschaftlich gesprochen sind das also explorative Daten, ein extrem starker Hinweis, eine heiße Spur, aber noch kein endgültiger Beweis, der für eine offizielle Ernährungsempfehlung reichen würde.
Okay, also ein sehr vielversprechendes Indiz. Was noch? Ich habe da was von Gewichtsverlust gelesen. Haben die Frühesser vielleicht einfach abgenommen und deshalb waren ihre Werte besser? Das wäre ja eine recht simple Erklärung.
Ein exzellenter Punkt. Es stimmt. In der Gruppe der Frühesser kam es im Schnitt zu einem kleinen, aber statistisch signifikanten Gewichtsverlust von etwa einem Kilo in den 2 Wochen.
Aha.
Bei den Spätessern gab es das nicht. Die Forscher vermuten, dass dies an einer ganz leichten, unbeabsichtigten Kalorienreduktion bei den Frühessern lag. Es ist also durchaus möglich und sogar wahrscheinlich, dass dieser kleine Gewichtsverlust einen Teil zu den positiven Effekten beigetragen hat.
Man kann es nicht hundertprozentig trennen.
Genau. Man kann die beiden Effekte Timing und Gewichtsverlust in dieser Studie nicht hundertprozentig voneinander trennen.
Verstehe. Und zu guter Letzt, gilt das, was für eine 62-jährige Frau mit Übergewicht gilt, auch für einen sportlichen 30-jährigen Mann?
Das ist die letzte wichtige Einschränkung. Die Studie wurde an einer sehr spezifischen Gruppe durchgeführt. Postmenopausale Frauen mit Übergewicht. Das ist wissenschaftlich sauber, weil es die Vergleichbarkeit erhöht. Aber wir können die Ergebnisse nicht einfach auf alle anderen Bevölkerungsgruppen übertragen. Nicht auf Männer, nicht auf jüngere Frauen, nicht auf Normalgewichtige.
Macht Sinn.
Dafür braucht es einfach weitere Studien.
Okay. Fassen wir die zentralen Erkenntnisse für dich noch einmal zusammen, damit das hängen bleibt. Erstens, wenn du nur einen Standardbluttest beim Arzt machst, siehst du auf den ersten Blick wahrscheinlich kaum einen Unterschied zwischen frühem und spätem Intervallfasten. Die Magie passiert sozusagen unter der Oberfläche. Zweitens, und das ist die eigentliche Sensation dieser Studie. Eine tiefere molekulare Analyse zeigt, dass ein frühes Essensfenster massive Vorteile für den Fettstoffwechsel haben könnte. Vor allem, weil es die Konzentration von potenziell schädlichen Blutfetten wie den Ceramiden senken kann. Und drittens, das alles ist ein starkes Plädoyer für die Idee der Chrononutrition. Es scheint wirklich nicht nur wichtig zu sein, was wir essen, sondern eben auch, wann wir es essen. Idealerweise im Einklang mit unserer inneren Körperuhr.
Und das bringt uns zu einem letzten Gedanken zum Mitnehmen. Diese Quellen zeigen eindrucksvoll, dass die Wissenschaft sich immer mehr von der reinen Kalorienzählerei entfernt und die Dimension der Zeit entdeckt. Die Frage ist nicht mehr nur, was und wie viel, sondern zunehmend auch, wann. Aber wenn unsere gesamte moderne Gesellschaft mit ihren späten Abendessen, sozialen Events am Abend und einem Arbeitsrhythmus, der uns oft gegen unsere innere Uhr leben lässt, wenn das alles diesem biologischen Prinzip widerspricht, was bedeutet das dann langfristig für unsere metabolische Gesundheit als Gesellschaft?
Das war der Podcast Wissenschaft. Aktuelles aus der Forschung. Danke für das Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.